Diese Folge ist für dich, wenn du wissen willst, welche Auswirkungen permanente Unterversorgung hat. Wenn du den Zusammenhang zwischen Eisenmangel und Schilddrüsenproblemen verstehen möchtest. Und diese Folge ist besonders für dich, wenn du endlich eine innige Freundschaft mit den Kohlenhydraten schließen willst. Hallihallo und herzlich willkommen zu Unverwechselbar, dein Podcast für die vermeintliche Achterbahnfahrt durch die Wechseljahre. Ich bin Katharina, Diätologin und Mentaltrainerin von Female Food Freedom. Ich unterstütze dich dabei, die unterschiedlichen Phasen der Wechseljahre mit dem nötigen Wissen, einer Prise Leichtigkeit und ganz viel Genuss zu erleben und zu gestalten. Erfahre, wie du dich optimal mit Energie und Nährstoffen versorgen, aber auch schlechtes Gewissen, ständige Gewichtssorgen, Heißhungerattacken, Diäten und den ständigen Kampf gegen deinen Körper endlich hinter dir lassen kannst. Denn du bist mehr als eine Zahl auf der Waage oder ein Kleideretikett. Und deine Wechseljahre eine Chance, dich ganz neu kennenzulernen. Denn du bist unverwechselbar. Entstauben wir gemeinsam die Mythen und Geschichten rund um die Wechseljahre, Körperbild und deinen Essalltag. So schön, dass du hier bist. Also, let's go! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Unverwechselbar. Ich habe mir heute eine ganz tolle Frau eingeladen, eine Diätologie-Kollegin, und zwar die liebe Marion Esletz-Bichler, die bereits zum zweiten Mal in meinem Podcast zu Gast ist. Kann ich gleich die Folge 82 empfehlen, wo wir über Krebserkrankung, Klartext und Krafttraining gesprochen haben. Liebe Marion, herzlich willkommen.
Danke, dass ich wieder da sein darf.
Hi, sehr gerne. Du bist ja, wie ich schon erwähnt habe, du bist auch Diätologin. Wir haben sogar an derselben Fachhochschule studiert und fast zur selben Zeit, du bist, glaube ich, ein bisschen nach mir fertig geworden. Mhm. Und kommst auch aus Niederösterreich, einiges gemeinsam. Und ja, arbeitest mittlerweile Vollzeit als freiberufliche Diätologin.
Ganz genau.
Habe ich irgendwas vergessen zu erwähnen?
Das reicht. Das reicht, das ist genug.
Ja, Marion, wir tauschen uns ja immer wieder aus zu den diversesten Themen und vor allem eben auch, was auf Social Media irgendwie immer wieder abgeht, was eventuell in irgendwelchen diversen TV-Sendungen und Co. ja, thematisiert wird. Wie nimmst du denn persönlich, ich sage jetzt mal, ja, eben als Ernährungsfachkraft, diese ja, aktuelle Situation oder diesen Content auch rund um Ernährung und ich sage jetzt mal auch Training, weil das ja auch so steckend ist von dir. Wie nimmst du das wahr?
Danke für den Austausch auf jeden Fall immer wieder, der zwischen uns da ist. Wir haben ja nicht nur gemeinsam die Dinge, die du vorher gesagt hast, sondern auch so das Thema Frauengesundheit und so Frauen nicht aufs Gewicht zu reduzieren und so diese Gewichtsneutralität auch. Und gerade das bringt uns dann auch zum Thema oder das gemeinsame Thema, worüber wir uns immer wieder dann auch sehr, sehr ärgern. So das Thema, warum ist in den Medien so ein Fokus auf Gewicht, Körperkult, Gewichtsreduktion, extremes Schlanksein, Schlanksein als das Ziel zum Glücklichsein. Und es wird in den Medien so stark suggeriert, nur wenn man extra dünn ist man was wert. Nur wenn man extra dünn ist, hat man Erfolg, Glück, Freiheit, Energie und so weiter. Und wenn man dann hinter die Kulissen schaut, und da bin ich mir sicher, es geht dir genauso wie mir, genau diese extrem dünnen, leanen, Picture-Perfect-Frauen haben oft so einen riesigen Rucksack mit an verzerrtes Selbstbild, an verzerrter Selbstwahrnehmung, an Ängsten, was das Essen betrifft, verschrobene Essgewohnheiten. Also da ist so viel Ich würde jetzt nicht sagen, das Wort normal ist sehr, sehr heikel, aber da ist so viel nicht entspannt, dass es eigentlich eine Tagesbeschäftigung ist für diese Frauen, so zu sein und dann aber auch ganz bewusst, glaube ich, unsere Hilfe suchen, meine, deine, da wieder rauszukommen. Und dann ist eben die große Angst, ah ja, dann schaue ich aber nicht mehr so aus, möglicherweise, wie ich momentan ausschaue. Und das ist eine ganz spannende Sache, Medien versus Individuum, mit denen wir da zu kämpfen haben, beziehungsweise wo wir da Aufklärungsarbeit versuchen zu machen, gegen die großen ja, Medieninstitute, gegen Social Media. Um da einfach einen Gegenpol darzustellen. Und das ist echt eine Herausforderung, das ist echt eine Challenge, aber wir sehen da, glaube ich, mehr.
Ja, auf alle Fälle. Und wie du richtig sagst, also eben die Menschen oder die Frauen halt vor allem, die eben einerseits ja so dieses dünne Ideal anstreben. Wobei aber natürlich auch viele, die in einem unter Anführungszeichen normgewichtigen Körper oder eben einem mehrgewichtigen Körper ja genauso, also ähnliche Gedanken haben, weil ja eben diese Prämisse ist, dieses Schlanksein oder Abnehmen, ja, dem Schönheitsideal zu entsprechen und Co.
Ja,
Das.
und was eben in den Medien nicht dargestellt ist, was passiert da eigentlich im Hintergrund? Wie schaut das Leben aus von so einer Frau? Egal, ob jetzt mehrgewichtig oder normschlank oder sehr schlank, in Wirklichkeit sind da ganz, ganz ähnliche Muster und ganz, ganz ähnliche Verhaltensweisen. Und diese Muster und diese Verhaltensweisen, die sind extrem stressig, extrem energieraubend und eben dann auch bis zu einem gewissen Grad wirklich verantwortlich für Symptome und Erkrankungen.
Absolut. Und Symptome und Erkrankungen, ich meine, da kann man ja ein paar nennen, weil das ist ja dann auch, dass ja, die Schilddrüse zum Beispiel nicht mehr so arbeitet, wie sie arbeiten soll, dass Eisenmangel entstehen kann, dass es problematisch oder halt Probleme geben kann mit dem Zyklus, mit dem Ausbleiben der Menstruation. Ja, der
Schlaf.
Schlaf, absolut, also dass man mega gestresst ist, dass ich nicht mehr entsprechend schlafen kann oder auch nicht mehr so in dem Sinn so zur Ruhe komme. Bis hin halt danach, dass ich wahrscheinlich viel gereizter bin, weil das ganze System ja unter Strom steht im Prinzip oder eben unterversorgt ist. Also das ist ja nicht, das sind ja nicht unter Anführungszeichen klassische Symptome, sondern eben das ist so viel dahinter, wo wir aber vielleicht nur glauben, ja, das gehört halt dazu. Oder ja, das ist halt auch gerade hip oder irgendwie in, dass man halt gestresst ist oder so, ja.
Und es ist ja in, dass ich eh vielleicht nicht so viel Schlaf brauche. Und die Frage ist dann,
Absolut.
brauche ich wirklich so wenig Schlaf oder weckt mich mein Körper so früh auf, weil einfach die Stresshormone schon wieder aktiv werden? Oder weil der Körper massiven Hunger hat und deswegen in der Früh schon um 3:30 munter ist?
Absolut, absolut. Wir haben das jetzt gerade vorher wo wir uns kurz unterhalten haben, schon mal angesprochen, beziehungsweise wie gesagt, tauschen wir uns ja immer da wieder aus. Und es gibt ja immer wieder auch von, ich sage jetzt mal unter Anführungszeichen, prominenten Personen, die halt irgendwie, also Berichte und die halt dann auch irgendwie schildern und erzählen, teilweise auch dann stark irgendwie vermarktet durch irgendwelche Bücher oder eigene Brands oder das in irgendwelchen, wie so hast immer so schön testbasierten Systemen irgendwie beteiligt sind oder ja. Und dann erzählen sie ja immer, wie sie eben, was sie nicht abgenommen haben, wie sie schlanker geworden sind, wie sie fitter geworden sind. Ja, wie sie jetzt einfach eben zu diesem unter Anführungszeichen besseren Körper gekommen sind. Wie denkst du darüber, wenn du solche Berichte liest oder hörst oder siehst?
Das echte Wort sage ich jetzt nicht, aber es ist extrem manipulativ. Es ist extrem unfair, weil Bevölkerung oder gerade den Frauen als Zielgruppe dann dargestellt wird. Jeder kann es schaffen. Wenn du es noch nicht geschafft hast, dann bist du faul oder nicht diszipliniert genug oder dann machst du irgendwas falsch. Und so dieses Gefühl, ich bin falsch oder ich mache nicht genug oder ich bin nicht gut genug, wenn ich nicht so ausschaue, das wird dann natürlich so suggeriert. Dann wird natürlich extra viel Geld damit verdient, wenn dann eine App herauskommt, ein Buch herauskommt, ein Programm herauskommt, man irgendwas irgendwie testet, was absolut nicht evidenzbasiert ist. Und dann hat man natürlich tausende Frauen an der Angel, die dann glauben, ah, ja, wenn ich das jetzt so mache, wie diese Person, die im Fernsehen war und die jetzt so super schön ist und so super glücklich und erfolgreich ist, dann kann ich das auch haben, wenn ich nur diszipliniert genug bin, wenn ich mir das alles so kaufe und wenn ich das alles so umsetze. Was aber nicht kommuniziert wird, ist, dass viele Frauen einfach gar nicht A, die Möglichkeit haben, die zeitliche Möglichkeit haben, die Ressourcen rundherum haben, die Möglichkeit überhaupt, das Leben so auf das Äußere zu reduzieren, weil das einfach für die meisten unserer Klientinnen, die wir auch haben in der Praxis, einfach absolut nicht realistisch ist und nicht umsetzbar ist, so wie es halt diese Celebrity-Person macht. Und das wird so falsch verkauft und so manipulativ verkauft, dass man dann am Ende des Tages als Frau überbleibt und sie denkt, puh, jetzt war ich wieder nicht gut genug, jetzt habe ich es wieder nicht geschafft und habe in Wirklichkeit mich wieder mal für, weiß ich nicht, einen Monat runtergehungert oder irgendwas weggelassen und ganz, ganz viel Geld ausgeben. Und eben sitzt am Ende des Tages dann da mit Selbstvorwürfen und der Kreislauf beginnt von vorn, bis das nächste Buch herauskommt. Und das ist irrsinnig tragisch und sehe ich irrsinnig kritisch, weil da mit zwei verschiedenen Paar Schuhen gedealt wird und Äpfel mit Bananen verglichen werden. Und das geht einfach so nicht. Total unfair.
Ja, absolut. Also ich kann das, ja, da teilen wir auf alle Fälle eine Meinung. Und so wie du richtig angesprochen hast, ich finde, das ist immer so dieses, wenn ich das schaffen kann, kann es jede schaffen oder so. Ja, eh, weil wenn ich halt ja, einen Tag habe, den ich mir unter Anführungszeichen frei einteilen kann, wo ich nicht irgendwie eine Festanstellung zum Beispiel habe oder eben vielleicht keine Kinder da sind oder keine kleinen Kinder mehr, die versorgt werden müssen, vielleicht da keine Angehörigen da sind, die meine Kinder übernehmen können oder auch nicht Angehörige da sind, die gepflegt werden müssen oder um die man sich umschauen muss oder so, dann ist das halt eben, ist das ein falsches Bild, das vermittelt wird, ja. Und wie du richtig sagst, dann zweifeln die Frauen ja meist an sich selbst. Wie kann es sein, dass die das eben, ich bin jetzt wieder diejenige, die es nicht schafft. Und das löst ja dann oftmals erst recht wieder ja, einen Druck aus oder eben diese Verzweiflung und diesen Frust aus. Und der führt ja dann oft wiederum zum Essen.
Ja, und zur nächsten Diät.
Zum nächsten schlechten Gewissen, genau, und dann wieder zu diesem Kreislauf, eben wie du richtig sagst, dass ich immer wieder irgendeine Diät suche und hoffe, dass es diesmal dann irgendwie besser klappt. Absolut. Was ihr, und da haben wir uns auch schon mal ausgetauscht, was ich immer spannend finde, ist, wenn dann immer gesprochen wird drüber, also vor allem, wenn in solchen Interviews und Berichten, hat dann auch immer über die Ernährungsweise von den unterschiedlichsten Prominenten, wie sehr sie prominent sind, lassen wir jetzt mal dahingestellt, aber ja, von halt einfach Menschen in der Öffentlichkeit, wenn das da besprochen wird und wenn dann immer die Ernährungsweise auch so in ein Gespräch mit reingebracht wird. Wie siehst du das, wenn da jemand dann erzählt wird von wegen, ja, ich lasse jetzt den Zucker weg oder ich esse jetzt irgendwie Low Carb oder No Carb? Was vermitteln wir da den Leuten?
Ja, auch wieder so diese einfache Anleitung, scheinbar einfache Anleitung, die dann in so einem kurzen Gespräch ohne jeglichen Kontext in die Masse geworfen wird. So, ja, okay, ich lasse jetzt die Kohlenhydrate weg. Was heißt denn das eigentlich? Ja, bei vielen müssen wir ja anfangen, was sind denn eigentlich Kohlenhydrate und was wird denn jetzt eigentlich weggelassen? Und was beinhaltet das alles? Und was ist denn eigentlich von dieser Person auch gemeint? Ja, also viele verstehen ja dann unter Kohlenhydrate eh nur das Brot und die Semmel und essen dann aber sehr wohl ein Quinoa oder weiß ich nicht, irgendwas, was vielleicht gar nicht mit Kohlenhydraten assoziiert wird. Das heißt, so gefährliche Halbwissen wird da oft genutzt. Dann werden immer so diese ganz, ganz einfachen, banalen Regeln des Weglassens kommuniziert. So dieses Frühstück weglassen, Kohlenhydrate weglassen, Fette weglassen, was auch immer gerade der neueste Teufel ist in der Ernährung. Und dann glauben viele, ja, damit hat sich's. Und es wird da auch wieder Äpfel mit Birnen verglichen, wenn jetzt ein Celebrity einen Lebensstil hat, der so und so gestaltet ist, dann darf ich das nicht auf mich selber ummünzen, weil wir alle einen anderen Lebensstil haben, einen anderen Stoffwechsel haben, einen anderen Alltag haben. Und das ist eben so gefährlich, da einfach so ganz schnell einmal 2 Minuten über die Ernährung zu reden und dann zu behaupten, ich habe die Weisheit für alle. Das ist total kritisch und man jagt da oft Leute in ein gestörtes Essverhalten hinein, obwohl das wahrscheinlich eh nicht die Intention ist, hoffentlich sicher nicht, aber es passiert. Weil dann plötzlich Angst geschürt wird, Angst entsteht vor gewissen Lebensmitteln und das Gefährliche ist ja auch, wenn ich dann einmal für 2, 3 Wochen die Kohlenhydrate weglasse und das Wort No Carb dann ankommt bei manchen, dann verlieren die ja wirklich einmal 2, 3 Kilo. Ja, weil es Wasser ist, weil es vielleicht auch ein bisschen Fett ist, weil es einmal so ein Reiz ist für den Stoffwechsel, der initial funktioniert. Aber was ist nach den 3 Wochen? Wie geht es denn dann weiter? Und was ergibt sich dann dadurch im Körper? Was denkt sich der Körper dabei? Das ist eigentlich immer die Preisfrage. Und wie reagiert der und wie adaptiert der?
Ja, und der Körper kann ja, also der ist ja, ich sage immer, Wunder oder ein Wunderwerk, weil der ja wirklich sich super adaptieren kann, in welche Richtung halt immer, ja.
Ja.
Weil uns das aber halt auch genau dieses Adaptieren halt oft auch das Überleben sichert. Aber ob es halt gesund ist, langfristig und eben oder gesundheitsförderlich ist, sei dahingestellt.
Richtig. Und das ist immer der große Aha-Effekt von vielen, wenn ich dann Patientinnen in der Beratung habe. Die kommen ja immer so mit der ganz banalen Aussage, na ja, aber wenn ich weniger esse, was ich verbrauche, dann muss ich ja auch nicht mehr. Punkt. Und dann esse ich einfach nur immer noch nicht zu wenig oder noch immer noch zu viel, weil ich nehme ja nicht ab. Und ja, diese Rechnung, die ist schon mit drinnen im Körper. Aber das ist halt leider nicht alles, weil unser Körper kein geschlossenes System ist. Und das wird leider gern vergessen, dass unser Körper, wie du sagst, ein Wunderwerk ist und nicht eine einfache Volksschulrechnung. Und das muss man mal erklären. Ja, und das dauert natürlich, bis das auch ankommt, weil da oft ganze Welten zerstört werden. Uns ganze Weltbilder zerstört werden, aber dieses Adaptieren unseres Körpers, das ist ja auch eine Superpower, aber in unserer Welt halt oft nicht erwünscht, obwohl es uns das Überleben sichert. Und dann haben wir eben die Probleme, wie du schon gesagt hast, mit Schilddrüse und Hormone und Schlafstörungen und sonstiges, weil der Körper irgendwo dann keine Ressourcen hat, um diese Funktionen ordentlich laufen zu lassen und da dann einspart und da dann Symptome kommen.
Und ich glaube, an dieser Stelle darf man vielleicht, oder darf man erwähnen, und ich weiß ja, dass du das auch schon öfters auf Social Media geteilt hast und ich habe das auch schon öfters angesprochen. Wir reden da jetzt ja nicht nur, was macht sie da für einen Blödsinn, und sowas könnte uns ja nie passieren, sondern wir beide haben ja auch noch so eine Ähnlichkeit oder eine Gemeinsamkeit, dass wir genauso dort waren, wo wir unserem Körper viel zu wenig gegeben haben und aber trotzdem, also viel zu wenig Energie gegeben haben, viel zu wenig gegessen haben und trotzdem aber eben Sport weitergemacht haben und das aber vielleicht da in einer ja nicht gerade minderen Art und Weise, sondern vielleicht ein bisschen exzessiver. Und eben, wo unsere Körper genauso gezeigt haben, eben diese Symptome oder einige dieser Symptome. Wir haben es aber auch nicht gleich gemerkt, oder?
Total. Und deswegen habe ich auch so vollstes Verständnis für
Ja,
alle Frauen, die
absolut.
vor uns zwar sitzen, weil wir beide ja genau das Gleiche so mitbekommen haben über Medien, aber auch in der Ausbildung war das sehr, sehr wenig, zu unserer Zeit zumindest noch,
Absolut.
dass dieses adaptive System erklärt hat und dass eben diese niedrige Energieverfügbarkeit und all die Symptome, die mit einhergehen, einfach nie präsent waren in unserem Wissensschatz von damals, sondern wir haben beide, glaube ich, sehr, sehr gut verknüpfen können mit dem, was wir selber erfahren haben, mit dem, was wir tagtäglich sehen in der Praxis und mit dem, wo jetzt eben mittlerweile auch die Studienlage ist, dass dieses Thema echt kein Randthema mehr ist, sondern dass es echt ein sehr häufiges Thema ist und eben nicht nur in den Extremen bei Untergewicht und Mehrgewicht, sondern eben auch bei komplett normalgewichtigen Frauen und auch Männern genauso, dass man da wirklich immer hinter die Kulissen schauen muss, und das nie von der Optik her sagen kann, wie ist ein Mensch versorgt.
Absolut. Also da, ja, das ist genau das, weil man halt eben genau häufig diesen unter Anführungszeichen eben normschlanken oder normgewichtigen Menschen und aber auch oftmals den mehrgewichtigen Menschen das nicht zutraut oder zuspricht, dass man sagt, ah, ihr könnt jetzt vielleicht auch zu wenig essen oder ihr seid eben unterversorgt, so schaust ja gar nicht aus. Ja? Also wem, also gerade bei Mehrgewichtigen höre ich das auch immer wieder, na, wem will die oder der das denn erzählen, dass die nicht essen. Ja? Oder eben, wenn sie sich vielleicht einen Salat bestellen, dann hast du so, na, pff, ja, jetzt in der Öffentlichkeit wird der Salat bestellt und dann wird ja, weiß ich nicht, das goldene M aufgesucht oder eben die Schokolade und die Chips verdrückt oder so, ja. Also da ist ja auch viel Missverständnis oder viel Unverständnis auch oft dort, weil wir eben glauben, genau, wenn das, also das, genau, was du jetzt vorher angesprochen hast, da mit dieser, ja, Energiebilanz oder mit diesem Kaloriendefizit, das ja auf Social Media immer beworben wird, das ist ja genau das, was, es wird dir eben ähnlich gehen, wo ja viele dann sagen, ja, aber wenn ich weniger isst und mehr Sport mache, dann muss der Körper ja was von diesen Reserven nehmen.
Ja, ist aber oft nicht so. Mein Leben unser Stoffwechsel nach unten adaptieren kann, weil unser Stoffwechsel, gerade der weibliche, so dieser Sparsamkeitsphänotyp ist, der dann auch mit sehr, sehr wenig auskommen kann, weil das hat uns ja auch in der Vergangenheit das Überleben gesichert. Also eigentlich komplett logisch aus evolutionärer Sicht, nur irgendwo haben wir es heutzutage vergessen, weil wir glauben, wir haben alle einen Überfluss an Nährstoffen in uns und deswegen sind wir jetzt alle mehrgewichtig und den Stress braucht man sowieso gar nicht erst ansprechen, der auch neu dazugekommen ist, der auch einiges macht.
Ja, absolut. Und nicht nur den Stress, den ich habe, sondern ich würde auch sagen, den Stress, den man im, also der dann noch dazu kommt oder gemacht ist oder sich gemacht wird von eben, wie viel darf ich essen, wie viel muss ich dann eben, wie lange muss ich mich dann bewegen, dass ich das vielleicht wieder verbrenne, oder was muss ich vorher machen, damit ich das überhaupt dann essen darf, und. Ja, also dieses sehr, eben dieses sehr zahlenlastige, sage ich jetzt mal.
Ja, und dieses Koppeln an irgendwelche Bedingungen, dass ich was essen darf, dieses Erlaubnis zu haben, unter Anführungszeichen, die oft sehr, sehr ja, krankhaft ist, pathologisch wirklich ist.
Und da vielleicht, weil wir gerade beim Stress sind und weil du es jetzt auch so schön gesagt hast, dann diese Koppelung und du halt vorher den Schlaf angesprochen hast, ich finde das, und ich habe ja auch mal eine Folge dazu gemacht, eben, dass wir ja, und wir sind fast gleich alt, dass wir ja, glaube ich, viel gelernt haben, wir und auch die Generationen nur, sage jetzt mal, die vor uns sind, zu dieses Ausrasten, ausruhen darfst du dich, wenn du was geleistet hast. Also dieses, wie heißt das Sprichwort so schön, zuerst die Arbeit, dann das Vergnügen.
Ja,
Das heißt eben,
klassisches
ja.
Sprichwort, oder?
Genau, und ich sehe das auch oder eben beobachte das auch häufig oder höre es auch in meinen Beratungen und so, ich weiß nicht, wie es dir da geht, aber eben dieses, naja, zuerst muss ich ja das und das auch tun, um auch dann erholen zu dürfen.
Total oft. Und dass nur die Leistung zählt
Genau.
und dass zuerst immer quasi die Arbeit oder das, was ich zu leisten habe, in den Vordergrund gestellt wird und nie eigentlich in Frage gestellt wird, ja, was brauche ich denn überhaupt, um Leistung zu bringen? Und dass der Körper nicht aus Luft und Liebe einfach so leistet.
Ja.
Und
Ja.
das wird gerne vergessen, dass wir genauso wie ein Auto, genauso wie eine Pflanze, die Wasser und Erden braucht, wir genauso auch Nährstoffe und Energie brauchen.
Ja, ich vergleiche das immer gern, und den Vergleich kennst du sicher eben auch mit dem Handy-Akku. Es wird dir niemand mit, weiß ich nicht, 10% Handy-Akku aus dem Haus gehen, ohne zu wissen, dass ich eben im Auto oder im Büro anstecken kann oder irgendeine, na, Battery
Steckdosen
Bank,
find.
ja, oder irgend so ein Ding mit habe, so also eine Battery Bank oder was. Aber wenn mein Körper damals
Ständig.
ständig, ja, und eben, wie du auch richtig gesagt hast, der Körper ist ja kein geschlossenes System. Das ist ja auch mit diese Kalorien. Ich finde, das hinkt halt immer so, wenn ich da sage, so und so viel brauchst du, und dann glauben wir, dass das tagtäglich genau derselbe Wert ist. Ja, das kann ja nur ein
Eine
ungefährer
Annäherung sein.
genau,
Ja.
ein ungefährer
Und
Richtwert
das,
sein.
ja, und das ist auch voll okay, wenn man da so einen ungefähren Richtwert hat, aber man darf einfach nie vergessen, dass unser Körper ja nicht um 24 Uhr sagt, so, Reset, jetzt ist wieder alles auf Null. Wir machen das nicht, also unser Körper macht das nicht, sondern man muss bedenken, was ist denn vorgestern und vorvorgestern und vorvorvorgestern passiert und war ich vielleicht am Sonntag 3 Stunden laufen oder Radl fahren oder wandern und hat man da ein riesiges Energieloch geschaufelt, das mich dann vielleicht am Montag oder Dienstag einholt oder ich nachholen müsste rein theoretisch, aber weil wir so fokussiert sind auf unseren 24-Stunden-Alltag, vergessen wir, was wir die vorigen Tage gemacht haben. Und das ist dann auch so typisch, dass wir das dann oft nicht nachholen und dass unser Körper ja ständig auf nur einem Stricherl Akku läuft, weil dann Tage dabei sind, vor allem als sportliche Menschen, so wie es du bist, so wie es ich auch bin, dass man das halt dann früher überhaupt nicht am Schirm gehabt hat. Na, was macht denn das mit mir, wenn ich da jetzt den ganzen Tag irgendwie auf den Beinen bin? In welcher Sportart auch immer. Und was hat das zur Folge in den weiteren Tagen? Und wie fühlt sich das an? Und weil wir ja dann gern im Stress und im Leistungstun auf unser Körpergefühl vergessen, dann schalten wir halt den Hunger weg, wenn wir es können. Und wir können das sehr gut. Und dann muss sich der Körper dann auch denken, na, what the fuck, was ist denn jetzt passiert? Warum kriege ich jetzt nichts, obwohl ich so viel geleistet habe am Sonntag, Hausnummer? Und dann muss natürlich der Körper auch seine Konsequenzen ziehen und sich denken, okay, diese Person gibt mir nichts. Was mache ich da jetzt als Kompensierung? Und dann haben wir die Symptome, wo wir vorhin auch schon waren.
Genau, und also da bin ich ganz bei dir. Ich habe jetzt gerade ups vorher gesagt,
Ja, erwischt.
weil erwischt, ja. Also mir passiert es manchmal heutzutage noch, ja, dass ich das irgendwie übersehe, aber ich habe seit früher ganz, ganz viel gemacht, genau was du jetzt gesagt hast, eben von irgendwelchen, also selbst in meinem, weiß ich nicht, Marathon-Training und Co. Natürlich habe ich da ein bisschen mehr gegessen, ja, aber weit weg von dem, was der Körper tatsächlich braucht hätte. Ja? Und wenn
Ja.
ich eben, wenn ich jetzt sowas hernehme und auch wenn ich jetzt keinen dezidierten Marathon laufe, gibt es hier viele Leute da draußen, die eben trotzdem sehr ambitioniert trainieren und oder eben auch viele eben Frauen, die ja so einen sehr, wie soll ich sagen, aktiven Lebensstil haben, sei es jetzt durch Kinder und durch über Kollegin, die immer sagt, na, mit meinen Kindern komme ich auf 20.000 Schritte am Tag. Ja?
Ja.
Also das komme ich nicht, wenn ich nicht eben entsprechend laufen gehe oder so. Ja? Also deswegen eben allein das schon. Und wo aber dann eben überhaupt, also oder oftmals übersehen wird, was das aber immer auch Energie braucht.
Ja.
Und dann
Total.
finden wir uns halt einerseits, was wir jetzt mit den Symptomen gesagt haben, was der Körper zeigt, aber ganz häufig fängt es ja schon einmal an mit irgendwie so diesen beschriebenen Heißhungerattacken.
Ja.
Ich bin, und wo dann kommt, ich bin, weiß ich nicht, zuckersüchtig.
Ja, oh Gott, ja. Mein Lieblingssatz.
Was
Ich bin
kannst du da dagegen,
zuckersüchtig.
ja, was kannst du da sagen oder weiß ich nicht, was können wir da dagegen sagen? Das ist ja, ich meine, andererseits, was du schon gesagt hast, es ist irgendwo logisch, dass der Körper das
Ja.
macht, ja. Aber vielleicht magst du auch was dazu sagen, warum das sozusagen nicht der Fall ist, dass man zuckersüchtig ist.
Ja, es ist, und das sage ich dann gleich einmal zusätzlich zu diesem Satz, wenn der kommt, wir sind nicht willensschwach. Gerade diese Frauen, die zu uns kommen, die sind bei Gott nicht willensschwach.
Ja,
Die sind
danke.
mega willensstark.
Ja.
Die können sich so einschränken und so disziplinieren. Wie ist denn das einmal schaffen? Ja? Also, das ist ein Level dazwischen. Und dann machen sie sich aber trotzdem die Vorwürfe und sagen, na ja, aber dann habe ich eine Heißhungerattacke. Ja, aber dann muss man sich echt fragen, na, woher kommt die denn? Und dann rechne ich und dann nehme ich die Zahlen sehr wohl wieder gern her, weil dann rechne ich schon mal vor, okay, wenn du jetzt 3 Stunden am Radl sitzt und selbst wenn das gemütlich ist, dann hast du auch einmal fix einen Kalorienverbrauch von 1000 Kilokalorien plus minus. Und diese 1000 Kilokalorien, die isst du fix nicht, wenn du Radl fährst. Naja, klarerweise kommt dann der Heißhunger später und das ist dann keine Zuckersucht, sondern der Körper will sich das einfach wiederholen, was er dir eigentlich mal vorgeschenkt hat. Quasi an, du hast ja schon mal einen Kredit genommen im Körper über diese Tour und dankenswerterweise hat es dein Körper zugelassen. Aber dann muss man ja mal zurückgeben. Oder im besseren Fall gar nicht erst so viel ausborgen, sondern gleich währenddessen geben. Aber wenn man es so sieht, dass unser Körper dann letztendlich auch vielleicht so ein kleines Bankkonto hat, wo man sich vielleicht einmal kurz ausborgen darf, aber dann auch wieder nehmen, also zurückgeben muss, dann ist es eben keine Zuckersucht, sondern ganz ein normales Szenario von, man gibt was und man kriegt wieder was dafür.
Und ja, eben, wenn ich dann, warum greift man dann auf eher zucker- oder fetthaltige Lebensmittel und Speisen hin in dieser, ich sage jetzt mal, Situation, wo wir in den roten Zahlen sind, weil das die Energie bringt, die ich mir eben vorher genommen habe und die mir schnell dieses Minus auffüllt. Natürlich
Ja.
könnte man jetzt auch sagen, setz die bitte hin mit einem Salat, mit, weiß ich nicht, ein paar Feta-Würferl und einem Vollkornbrot dazu. Natürlich wird das auch das Minus auffüllen, aber halt viel, viel langsamer, als was der Körper eigentlich braucht hat.
Ja, und ihr müsst schon verdammt viel Feta, Vollkornbrot und Salat essen, um diese 1000 Kilokalorien aufzufüllen. Ja, jetzt haben wir wieder bei den Zahlen und wieder beim Rechnen, aber letztendlich ist es schon auch wichtig zu beachten und da darf man dann auch wirklich sehr plakative Zahlen nehmen, um das besser verständlich zu machen.
Ja, absolut. Jetzt sind wir eh schon ein bisschen so bei diesen Nährstoffen auch, oder eben mit den Mahlzeiten. Und ich glaube, unschwer zu erkennen, herrscht ja im Moment so ein Eiweiß-Protein-Trend. Dass das ja, weiß ich nicht, jede und jeder irgendwie rauf und runter beten kann, wie viel er oder sie möglicherweise an Eiweiß braucht. Und was ich aber spannend finde, ist, die Kohlenhydrate halten sie immer nur so als the bad guy. Also,
Ja.
die haben irgendwie diese Rolle, glaube ich, ja, intus oder halt einem gepachtet. Wobei, wenn man dir folgt auf deinem Account auf Instagram, ist es ja nicht unbedingt so der Fall. Warum sind die Kohlenhydrate bei dir nicht der Bad Guy? Also bei mir auch nicht,
Das,
aber.
ich weiß, bei dir auch nicht und bei
Na.
mir nicht. Bei mir gibt es ganz viel Gummibärchen und Kartoffelfotos immer wieder, je nachdem, in welchem Kontext man dann das Ganze wieder sieht. Aber was ja viele nicht wissen, ist, dass wir gerne, also ich glaube, Kolleginnen, die aus der Klinik kommen, die haben das schon auch mehr am Schirm tatsächlich, weil ja in der künstlichen Ernährung auch zwischen Proteinenergie und Nicht-Proteinenergie unterschieden wird. Nur das ist irgendwie noch gar nicht so ankommen, auch wieder in der Allgemeinheit. Und wenn man eben überlegt, wofür sind Proteine eigentlich da? Fürs Reparieren, fürs Aufbauen, fürs Warten, fürs Immunsystem, Haut, Haare, Nägel, Muskulatur. Dann ist es so ein reservierter Makronährstoff, der eigentlich nicht für die Energiegewinnung herangezogen werden soll. Und wenn wir dann aber plötzlich sehen, okay, die Kohlenhydrate sind der Bad Guy, da darf man ja nicht zu viel essen, weil sonst wären wir alle dick, ja, um das auch wieder plakativ zu sagen.
Hm.
Und Fett ist sowieso ja nicht zu viel und das hat sowieso so eine hohe Kaloriendichte, dürfen wir auch nicht. Ja, aber Protein, das ist quasi der sichere Makronährstoff, da können wir ganz viel essen und da ist alles gut, wenn wir da ganz viel davon essen. Was aber viele nicht wissen, ist, dass wenn ich jetzt zu viele Eiweiße oder einen hohen Eiweißanteil in meiner Ernährung habe, durch diverseste Shakes und diverseste High-Protein-Produkte, die massiv beworben werden, massiv teuer sind, oder überteuert sind, und dann aber wenig Kohlenhydrate gegessen werden, dann wird mir der Körper aus den Eiweißen Kohlenhydrate basteln müssen. Und dann bleibt mir das Eiweiß erst recht wieder nicht über für diese Hauptaufgaben der Eiweiße. Das heißt, eine gewisse Kohlenhydratmenge brauche ich immer und ist super wichtig, damit ich mir die Proteine für die eigentliche Aufgabe bereitstellen kann oder reservieren kann. Und wenn die Kohlenhydrate nicht kommen, dann werden die Proteine einfach ganz banal als Energiequelle genutzt. Und ich habe nicht zu wenig Frauen, die grundsätzlich auf die Eiweiße sehr, sehr gut schauen und weil wir das überall eingebläut kriegen, Eiweiß, Eiweiß, Eiweiß und Muskeln, 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 dass dann plötzlich doch ein relativ hoher Eiweißanteil gegessen wird, aber im Blutbefund dann erst recht das Gesamteiweiß super niedrig ist. Ja, weil eben nichts mehr überbleibt, weil die Aminosäuren als Glukosebausteine dann verwendet werden können im Körper und somit das Eiweiß erst recht wieder niedrig ist in Summe, weil die Kohlenhydrate fehlen. Das heißt, ich brauche eine Kohlenhydratmenge, um mein Eiweiß für die eigentlichen Aufgaben verwenden zu können. Und wenn ich das nicht mache, bringt mir das ganze High Protein nichts.
Ja.
Sondern eigentlich nur wieder Stress für den Körper, weil es ist irre aufwendig für den Körper, aus Aminosäuren dann Glukosebausteine zu machen.
Absolut.
Also Kohlenhydratmenge über den Tag verteilt, mit hochwertigen Kohlenhydratquellen ist extra wichtig, auch für die Stressreduktion, eben auch für den Muskelaufbau, weil ich brauche eine gewisse Insulinausschüttung, damit mir auch die Nährstoffe inklusive der Aminosäuren in die Muskelzelle kommen. Ich brauche es für eine gute Laune, für eine stabile Laune, ja, für einen guten Schlaf. Das sind so viele Eigenschaften, die pro Kohlenhydrate sind, und irre wichtig sind, genauso dann auch für die Signale, die an den Hypothalamus geschickt werden über die Glukose. Das signalisiert uns Sicherheit und wir Frauen sind immer irgendwo auf Sicherheit gepolt. Und wenn diese Sicherheit nicht signalisiert wird, dann haben wir auch wieder einen Stress. Also diese gute Kohlenhydratverteilung über den Tag und wirklich eine ausreichende Kohlenhydratzufuhr, gerade wenn man dann 20.000 Schritte am Tag hat, ist so essentiell und ich kann es nicht laut genug sagen und nicht oft genug sagen, weil die Kohlenhydrate einfach zu Unrecht so einen schlechten Ruf haben. Natürlich kriegen sie einen schlechten Ruf, wenn ich dann zuckersüchtig quasi mich bezeichne, aber das ist dann der Heißhunger, der mich dann zu den falschen Kohlenhydratquellen greifen lässt.
Ja, oder ich würde es gar nicht falsch nennen, sondern eher zu den eben schnell verfügbaren, weil es aber eben, wie
So,
gesagt,
ja.
ja, also, sondern
Total.
eben, weil genau dann will ich ja, und ich glaube, da geht es ja uns beiden auch nicht anders, wenn ich eben unterversorgt bin, dann greifen wir ja genauso, oder dann wird unser Körper auch, oder unsere Körper werden auch eher zu, weiß ich nicht, den Gummibären oder dem Kuchen oder der Schokolade greifen, eben, weil es halt schnell verfügbar ist, weil es, wenn der
Ja.
Heißhunger da ist und den gibt es bei mir genauso, dann ja, nur halt zu wissen, okay, warum kommt er denn? Ja. Okay, wo habe ich mich jetzt möglicherweise nicht so gut versorgt? Ja, oder wo habe ich denn jetzt eben, keine Ahnung, zu wenig gegessen? Oder ja, und dann halt zu wissen, okay, ja, ich kann jetzt einmal schnell auf diese Schokolade hingreifen. Aber sie wird mich halt nicht langfristig satt machen, in dem Sinn, oder eben langfristig dieses Defizit in dem Sinn auch wieder ausgleichen.
Und genau das ist letztendlich die Kunst, was wir ja beide, glaube ich, weitergeben möchten an unsere Klientinnen, dass sie das verknüpfen können, dass diese Selbstwirksamkeit entsteht,
Absolut,
dass
ja.
wir eben durch Fragen herausfinden, na, was war denn da aber den Tag oder was ist denn die vorige Woche passiert, wie war denn da die Ernährung und warum ist es dann am Abend oder am Wochenende zu diesem Heißhunger gekommen. Und wenn man das dann ausbessern kann in der nächsten Woche, in der übernächsten
Genau.
Woche und immer
Ja.
besser wird, dann merkt man plötzlich, ah ja, ich bin doch nicht zuckersüchtig.
Ja.
Und das ist dann das beste Ergebnis
Ja.
überhaupt.
Ja, absolut. Marion, du hast jetzt vorher gesagt, wir sollen hochwertige Kohlenhydrate zu uns nehmen. Was würdest du denn darunter verstehen?
Ja, also genau. Danke, dass du mich da noch einmal ausgebessert hast mit falschen Kohlenhydraten. Es gibt wirklich keine falschen Kohlenhydrate, sondern nur den falschen Zeitpunkt. Aber ich glaube, wir haben alle verstanden, worum es geht. Hochwertige
Richtig.
Kohlenhydrate kommt immer darauf an, letztendlich, welche Person auch vor mir sitzt. Es gibt Menschen, die essen sehr gerne sehr große Volumenspeisen oder die brauchen ein gewisses Volumen, um eine gewisse Sättigung auch herbeizuführen. Und dann gibt es Menschen, die sind mit kleinen Portionen oft sehr zufrieden und können oft keine großen Portionen schaffen. Und da mache ich dann oft den Unterschied, naja, was ist denn dann die bessere Beilage? Wenn ich sehr gerne hochvolumenreiche Lebensmittel esse oder Speisen esse, ja, dann wären es halt die Kartoffeln beim Mittagessen. Die haben eigentlich in Relation relativ wenig Kohlenhydrate, sind aber sehr voluminös. Und machen dann viele extrem gut satt. Und wenn es dann halt kleinere Portionen sein sollen, ja, dann sind es halt die Vollkorn-Teigwaren oder der Reis oder der Quinoa oder der Couscous. Aber letztendlich die Getreidesorten, die halt unverarbeitet sind und die einen gewissen Nährwert mit sich bringen, wären die quasi qualitativ hochwertigen Kohlenhydrate. Aber das ist eine ganz, ganz große Palette an Getreidesorten an Beilagen sozusagen, die dann immer erlaubt sind und im besten Fall halt auch mit Kombination Eiweiß und Salat und Ballaststoffe und auch gesunden Fetten. Das wäre das Optimum. Geht nicht immer, weil unser Alltag dazwischen kommt. Aber das wären die qualitativ hochwertigen Kohlenhydrate. Da brauchen wir jetzt nicht immer per se auf die Vollkornprodukte greifen. Schön ist es, wenn es vertragen werden, umso besser, aber das ist so ein hochindividuelles Thema. Aber zusammengefasst, unverarbeitete Getreideprodukte, beziehungsweise die Wurzelgemüsen und Kartoffeln, Süßkartoffeln, Obst, Früchte, ja.
Ui. Böse
Das böse
Obst,
Obst, ja.
machen wir diese wie Büchse
Oh
der
Gott.
Pandora jetzt auf.
Ja, das böse Obst. Ja, ist auch nicht böse. Ich glaube, das hast du auch sehr gut immer wieder auf deinem Account, ich auch auf meinem Account. Das fällt eh genau in die Schiene, dass eigentlich so viel Böses den Kohlenhydraten zugeschrieben wird, inklusive dem Obst, was absolut nicht notwendig ist.
Absolut. Da jetzt aber auch kurz eingehakt, weil ja viele, gerade vor allem, weil wir arbeiten ja beide mit Frauen in den Wechseljahren, ist ja diese Insulinresistenz ja immer ein Thema und dann wird ja gerade häufig, werden die Kohlenhydrate und dann eben auch das Obst so verteufelt. Wie siehst du das?
Na, sehe ich überhaupt nicht so. Also ich verstehe nicht, warum man sich so am Obst aufhängen kann. Obst als Ganzes gegessen bringt auch immer, also fast alle Obstsorten haben einen hohen Kaliumgehalt. Und das Kalium zellulär macht es so, dass die Glucose auch besser aufgenommen werden kann, selbst bei einer Insulinresistenz. Das heißt, diese Kombination von Obst mit Kalium, mit Ballaststoffen, mit eben als Ganzes gegessen und halt dann nicht kiloweise, aber das ist, glaube ich, eh klar, ist eine super Ergänzung, ein super Snack, eine hochwertige Kohlenhydratquelle. Total wichtig, dass wir das Obst bitte nicht verteufeln und auch nicht bei einem Diabetes oder bei einer Insulinresistenz.
Absolut. Das hält sich ja leider immer nur, ja,
Ja.
diese Empfehlung von eben oder Insulinresistenz oder ja, an Diabetes und dann wird immer nur dieses kein Kuchen, kein Sü nichts Süßes, kein Zucker und eben auch kein Obst zu essen.
Keine Banane und keine Weintrauben.
Also ja, genau, die Banane,
Und
ja, also.
keine Mango, ja, die drei sonst meistens.
Mango ist mir noch gar nicht so unterkommen, okay,
Ja,
aber
doch.
ja. Also Bananen und Weintrauben, das wissen wir, das sind auch so Bad Guys. Und eben, also ich glaube, und es wird dir ja ähnlich gehen, wenn ich, keine Ahnung, ich bin jetzt fast 13 Jahre Diätologin, wenn ich seit in diesen 13 Jahren, ich glaube, 1 Euro gekriegt hätte dafür, dass ich Bananen verteidigen muss, sozusagen,
Ja.
ich glaube, ich könnte schon einen schönen Urlaub machen.
Ja, ich würde mitfahren.
Ja.
Ich zahle meinen eigenen Beitrag dazu, weil ich hätte auch genauso viel Geld.
Du kriegst dein eigenes Zimmer, ja. Ja, es ist traurig, aber ich finde, das kommt halt leider auch, und das ist halt auch so wieder zu dem, was ich dir am Anfang gefragt habe, halt, weil viele Menschen sich halt als Expertinnen und Experten ausgeben und halt ja irgendwelche Informationen oder teilweise halt so lückenhafte oder nur teilweise wahren Informationen weitergeben, ja, und halt eben auch nicht diesen Kontext sie anschauen.
Ja, und selbst in Studien, ja, dann sind es Studien, wo dann das
Ja.
immer wieder vielleicht herauskommt und dann ist es aber die Mäusestudie oder dann
Ja.
ist es irgendwelche Konzentrate an Fructose, die da gegeben wurde in horrenden Mengen,
Stimmt, ja.
das einfach dann nicht auf dem echten Menschen übertragbar ist. Und das macht dann so viel Verunsicherung und schürt dann oft Schlagzeilen, die dann super toll ausschauen und total reißerisch sind und plötzlich ist es dann die Banane, die Basis und die Weintraube und die Mango.
Absolut, und da vielleicht dann nochmal, also dieser, weiß nicht, Hinweis oder Reminder, was halt oft ist, dass wir ja mittlerweile, und da nehme ich mich nicht aus, eine mega kurze Aufmerksamkeitsspanne haben. Das heißt, genau, was
Stimmt.
du jetzt gesagt hast, oft werden ja dann Studien oder irgendwelche Informationen so runtergebrochen, dass aus dieser, weiß ich nicht, siebenseitigen Studie eine vier wörtrige, weiß nicht, ob das ein deutsches Wort ist, aber eben ja, eine Schlagzeile wird und eben dann nicht dargestellt wird, hoppala, dargestellt wird die Banane, die halt eben, wie du jetzt gerade gesagt hast, zum Beispiel als Konzentrat und in hohen also in hohen Dosis einer Maus gegeben worden ist, sondern die Endinformation, die dann an die breite Masse geht, ist, weiß ich nicht, Studie findet heraus, Bananen sind schlecht.
Banane verursacht Fettleber, so, ja.
Ja, danke. Banane, genau, die Fettleber. Und da halt eben, dass man sich das auch immer wieder anschauen darf oder sich halt auch an der eigenen Nase vielleicht, wie gesagt, und ich nehme mich da nicht aus, ein bisschen nehmen darf, wie lesen wir denn alles durch oder hören wir uns auch alles an oder eben picken wir irgendwie nur so diese sieben
Überschriften.
Wörter raus oder diese Schlagwörter raus, die uns halt gerade irgendwie ja jetzt gerade passen.
Ja, definitiv ein Phänomen unserer Zeit, wo wir in so einem Informationsüberfluss sind, wo schnell, schnell einmal das Handy aufgemacht wird, zwischen Tür und Angel eine Schlagzeile gelesen wird und das bleibt dann hängen plötzlich.
Absolut. Ich würde nur mit dir gern auch nochmal auf das Thema kurz kommen, so mit Schilddrüse und Eisenmangel, weil das ja ein Thema ist, also vor allem der Eisenmangel zum Beispiel, aber auch die Schilddrüsenthematik, was ja viele Frauen betrifft und gerade dann in den Wechseljahren nochmal ein ziemliches Thema werden kann. Was würdest du da sagen, ist da wichtig zu wissen? Also hinsinsichtlich also wir haben es jetzt eh schon ein bisschen angesprochen mit Gesamtenergieversorgung und Kohlenhydraten, aber warum ist das auch so wichtig?
Also ein guter Eisenspiegel, Ferritinspiegel, ist üblicherweise höher als der niedrige Referenzwert im Blut.
Oh ja.
Es werden ja oft Frauen so ein bisschen ignoriert, wenn Symptome da sind von einem latenten Eisenmangel, das dann einhergeht mit Angst, Panikattacken, mit Depressionen, mit Müdigkeit, Energielosigkeit, Abgeschlagenheit, Konzentrationsbeschwerden, kalte Hände, kalte Füße, all diese Dinge, die haben sehr oft mitunter, es ist ja eh nie ein Grund, aber mitunter auch einen niedrigen Eisenstatus im Hintergrund. Und wenn ein Ferritin bei 15 ist und das gerade halt nur im grünen Bereich ist vom Referenzwert und dann einfach gesagt wird, ja, das hat nichts mit dem Eisen zu tun, weil ist eh nur im Referenzbereich, dann ist das bitte zu hinterfragen, beziehungsweise sich eine zweite Meinung holen, weil es gibt wirklich auch ganz klare Studien, die sagen, dass all diese Symptome, die ich vorher aufgezeigt habe oder aufgelistet habe, dass die auftreten können bei einem Ferritinstatus unter 50. Das heißt, wenn der Ferritin irgendwo unter 50 herumgondelt und man die Wahl hat zwischen, okay, ich schaue mir mal mein Eisen genauer an, versus ich muss ein Antidepressiva nehmen, dann hätte ich gesagt, man schaut sich einmal das Eisen vorher an. Und
Ja.
glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, gerade eben auch im Zusammenhang mit den Wechseljahren, Perimenopause, Menopause, da genauer hinzuschauen. Und ein niedriger Eisenstatus kann eben durchaus sein, dass der niedrig ist aufgrund einer wirklich auch Veränderung der Blutung. Wenn noch eine Blutung da ist, die wird ja oft auch massiv stark und massiv intensiv in dieser Zeit und da verliert man einfach extrem viel an Eisen. Und das hat man oft nicht so am Schirm, wenn man sich das nie überlegt hat, das ganze Leben. Also das ist ein Grund. Ein anderer Grund kann aber auch wirklich sein, dass man eben zu wenig Kohlenhydrate isst, dass das Leberglykogen ständig niedrig ist, aufgrund eben der niedrigen Kohlenhydratzufuhr, dadurch auch die Eisenresorption im Darm verhindert wird und dadurch einfach der Eisenstatus immer weniger und niedriger wird. Und deswegen sind wir da wieder bei den Kohlenhydraten und wie wichtig das die sind. Also das hat einen Zusammenhang und genauso haben die Kohlenhydrate auch bei der Schilddrüse einen Zusammenhang. Und das Eisen hat dann auch wieder einen Zusammenhang mit der Schilddrüse, weil ja die Schilddrüsenhormone eben auch eisenabhängig sind. Und die Umwandlung von T4 ins T3, also das aktive Schilddrüsenhormon, braucht Kohlenhydrate, braucht eine Kohlenhydratverfügbarkeit. Und da schaut man sich dann oft an, ja, Schilddrüse ist nicht gut und Eisen ist nicht gut. Ah, und dann nehmen wir dann diese und diese Supplemente, ohne dass wir uns eigentlich anschauen, na, wie ist denn eigentlich diese Frau ernährungstechnisch versorgt? Ist die überhaupt genug? Und da haben wir dann meistens eine große Lücke, wenn man da genauer hinschaut, aber schaut halt niemand, außer wir. Als Diätologinnengruppe meine ich jetzt, ja.
Absolut. Und vor allem, was ja dann noch vielleicht dazu kommt, ist ja häufig dieses, naja, das kommt, weil man vielleicht dann als Frau nicht so viel oder gar kein Fleisch isst. Deswegen haben wir einen Eisenmangel und weil wir halt eine Blutung haben. Ja, aber das kann ja nicht, und du hast das ja gerade gesagt, dass wir eben durch die Blutung Eisen verlieren, aber wiederum ein Eisenmangel, eine stärkere Blutung oder Menstruationsschmerzen ja auch wieder bedingen kann. Also das ist ja
Stimmt, ja. Ein
so ein
Teufelskreis.
Teufelskreis, und das wird, also ich habe selbst, das habe ich schon öfters auch im Podcast gesagt, ich habe das ja selbst auch von meinem Hausarzt gehört, ja, das ist, weil sie nicht viel Fleisch essen und weil sie halt eine Blutung haben, wo ich mir denke, naja, aber deswegen kann ich trotzdem nicht eben, wie du gerade sagst, der Frau irgendwo bei 15 oder Ferritin oder sogar noch drunter herumgrundeln lassen und dann irgendwie sagen, ja, find die ab damit. Ja. Und das Traurige ist ja auch mit diesen Symptomen, die du jetzt aufgelistet hast, mit eben an einer Müdigkeit, also eigentlich so einer chronischen, wie sagt man da,
Fatigue.
ja, so Fatigue oder halt ich habe immer gesagt, das ist, ich bin nach 8 Stunden Schlafen munter geworden und habe mich aber gefühlt, wie wenn mir gerade irgendwas, ja, niedergefahren hätte oder so, also so eine absolute Energielosigkeit, sowas man ist, also richtig so zach irgendwie. Wir würden wahrscheinlich Fatigue sagen, ja, aber eben so dieses, ja, du hast irgendwie bleierne Füße, aber halt dann auch sowas wie eben, du bist gereizter oder halt der Stimmung ist halt auch eben, du hast keine Energie, du bist gefühlt depressiv schon fast und oder bist das auch, und viele Frauen gewöhnen sich ja dann auch wieder an
Zustand.
diesen Zustand, oder dann ist es halt so, naja, gut, du bist jetzt vielleicht gerade Mutter, oder ja, du hast halt einen stressigen Job und schlafst halt wenig, ja, ist halt so. Ja. Und viele, das höre ich halt dann leider immer wieder, ja, ich hab mich abgefunden mit der Situation. Und
So
das.
viel zum adaptiven System, oder?
Genau, ja, auf das wollte ich jetzt eigentlich auch wieder hin, ja, dass ich sage eben, da sieht man wieder, wie leider gut der Körper ist, dass er sich halt dann adaptiert und sagt, okay, wenn ich halt nicht genug habe, irgendwie muss ich auch auskommen. Und wie gesagt, das ist ja auch wieder was wir beide erlebt haben, dass wir dann ja nicht zurückstecken, sondern dass wir ja trotzdem nur glauben, wir müssen weiter leisten und wir müssen weiter arbeiten und wir müssen weiter trainieren und wundern uns dann vielleicht nur, warum wir uns so scheiße fühlen. Ja.
Bye.
Also das vergessen ja, glaube ich, auch viele.
Ja, und eben dieses Verständnis mitzugeben. Und deswegen bin ich so dankbar für deinen Podcast und dass du da auch so viel hinausträgst in die Welt, weil es geht oft wirklich auch ums Verständnis und diese Zusammenhänge. Und so viele Frauen finden sie, glaube ich, in diesen Geschichten wieder. Und dann ist es ja, eine schöne Lebensaufgabe in dem Sinn, das auch weiterzubringen und weiterzutragen. Weil, wenn man es dann verstanden hat oder wenn man dann weiß, ah, das könnte an dem liegen und da muss ich tiefer hineingehen und da muss ich schauen, dann kann man es so wunderbar reparieren und so wunderbar wieder herrichten. Und es ist
Absolut.
so eine riesige Lebensqualität, die man dann wieder erreichen kann. Und du bist das beste Beispiel. Und ja, und man braucht einfach nur das Wissen, dass diese Dinge zusammenhängen, dass die nicht irgendwo alleinig in einem Vakuum sind, sondern das ist ja alles irgendwo verbunden und vernetzt. Und unser Körper ist einfach so.
Absolut, eben, es ist ein großes eben ein Zusammenspiel, eben dieses Ganzheitliche, wie es ja immer heißt. Genau deshalb darf ich mir, wie du das jetzt schon erklärt hast, damit mit Eisenmangel und Schilddrüse und den Kohlenhydrataufnahme und etc. Deswegen darf ich mir das halt nicht allein anschauen. Ich darf halt nicht nur die Schilddrüse anschauen und nicht nur den Eisenmangel, sondern dass ich halt auch sage, okay, wie ist die Person, wie eben trainiert sie, wie viel schlaft sie, wie ist das Stressmanagement und, ja. Das sind ja genau die Dinge eben, auf die wir zum Glück mittlerweile viel mehr Wert legen, aber halt leider immer noch genug Menschen da draußen sind, die das nicht tun.
Und gerade wie es bei dir ist, ja, wenn du dann, weiß ich nicht, 40 Kilometer läufst in der Woche, dann hast du halt nur mal eine Zerstörung der Blutkörperchen, wo dann wieder das Eisen verloren geht. Das sind dann auch so individuelle Aspekte, die man dann ja, die wir dann erfragen, aber viele dann einfach gar nicht berücksichtigen.
Genau. Und das, und ja, absolut, das auch nicht in einer 10 oder so. Vollkommen. Marion, was würdest du denn sagen, was sind so drei, keine Ahnung, Key Facts, die du, ich weiß, jetzt einmal klein stapeln, na, aber was sind so drei Key Facts, wo du sagst, auf die sollten wir achten, damit wir unseren Körper gut versorgen, dass es uns gut geht.
Keine Mahlzeiten auslassen, keinen Makronährstoff auslassen und ja, dieses schöne Wort Selbstfürsorge. Ich würde es anders bezeichnen, dass wir uns nicht über Leistung und Optik definieren, also was wir so alles schaffen, sondern dass wir auch einen Sinn darin sehen, nicht nur die anderen zu versorgen, sondern uns selber. Und uns selber immer wieder auch an die erste und oberste Stelle zu stellen. Super wichtig.
Voll. Ja, und das kommt, glaube ich, viel zu häufig, viel zu kurz, weil wir das auch nicht so gelernt haben.
Genau, weil wir sind ja die, die sich um alle anderen kümmern, nur nicht um sich selber.
Danke, Östrogen, genau. Das ja dafür steht, dass wir uns um alle anderen kümmern und schauen, dass es allen anderen gut geht. Und das ist ja dann eigentlich auch so eine Qualität von den Wechseljahren, wo das dann sinkt, wo ja dann viele Frauen auch sagen, okay, hey, wo bin ich eigentlich geblieben oder wo stehe ich eigentlich? Ja. Was aber dann halt manchmal ein bisschen eine Herausforderung sein kann, weil man das vielleicht noch nie gemacht hat. Ja.
Total
Also.
ein unsicheres Gebiet und eine neue Lebensphase.
Absolut. Abschließend noch eine Frage an dich. Liebe Marion, was macht dich unverwechselbar?
Ah, das hast du mir jetzt zu schnell gefragt.
Jetzt gern nachdenken.
dass ich nie aufhöre, mich weiterzuentwickeln. Und dieses neugierig bleiben, das ist mir, glaube ich, ein sehr vertrauter Freund geworden mittlerweile. Und ein cooler Begleiter, weil Neugierde ist zum einen was Kindliches und zum anderen ist es was auch Wachstum bedeutet. Und das habe ich mir mitgenommen, auch in die Freiberuflichkeit, einfach neugierig zu sein und schauen, was so passiert und aus all den Dingen, die so kommen, die auch immer wieder probieren, aus einem vielleicht nicht den initialen Blickwinkel zu sehen, sondern auch aus einer Vogelperspektive und das dann mitzunehmen. Gelingt nicht immer, aber immer öfters.
Wir sind Lernwesen, oder wie? Wir dürfen uns weiterentwickeln und lernen und hinfallen und wieder aufstehen und wieder weiterlernen.
Ja, genau
Ja,
so.
genau.
Schön gesagt.
Vielen, vielen lieben Dank, Marion. Das war ein ganz tolles Gespräch.
Danke auch.
Ich bin mir sicher, dass das nicht das letzte Mal war, dass du zu Gast bist, oder ich hoffe es. Und ich werde deine Kontaktdaten in den Shownotes verlinken. Wenn man mit dir arbeiten möchte, am besten dir ein E-Mail schreiben, beziehungsweise, glaube ich, hast du Kontaktformular auf deiner Website, gell?
Genau.
Genau. Sehr schön.
Super. Und alle guten Dinge sind drei, hätte ich gesagt, für die Podcasts.
Sehr gerne. Ich werde mir das merken.
Cool. Danke für die Einladung, Katharina.
Ja, gerne. Vielen lieben Dank, dass du dabei warst bei dieser Folge von Unverwechselbar. Wenn sie dir gefallen hat, dann lass gerne eine Bewertung bei Spotify oder Apple Podcast oder auf welcher Plattform du auch immer gerade diesen Podcast hörst, da. Teil die Folge auch gern mit deinen Lieben oder auf Social Media und markiere mich mit @female.food.freedom. Du kannst dich auch gern für meinen Newsletter Kuchen und Komplimente über meine Website anmelden und somit verpasst du keine Podcast-Folge mehr. Außerdem versorge ich dich mit News, Fakten, Terminen und Geschichten rund um die Wechseljahre, Körperakzeptanz und einen entspannten Essalltag. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Alles Liebe.